Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. In der ersten Fußball-Bundesliga sind viele Entscheidungen bereits gefallen und auch in der zweiten Liga wissen einige Vereine jetzt besser, in welcher Spielklasse sie nächste Saison spielen. Wir blicken gleich auf den vorletzten Spieltag und auch darauf, welche Lehren die Bundesligisten aus der Corona-Krise für ihre Vermarktung ziehen könnten. Weitere Themen in den kommenden 50 Minuten. Wie könnte Protest von Athletinnen und Athleten bei Olympia aussehen? Und wie könnte der Riss im Tennis zwischen den Topspielern und den Akteuren auf den hinteren Weltranglistenplätzen wieder gekittet werden? 55 Jahre ist der Hamburger Sportverein Teil der ersten Liga gewesen und eigentlich wollte der HSV ja so schnell wie möglich wieder zurück ins Oberhaus. Aber nachdem es bereits im vergangenen Jahr nicht geklappt hat, droht nun eine weitere Ehrenrunde. Denn der HSV verliert das direkte Duell um den dritten Platz gegen Heidenheim mit 1:2. Julia Metzner berichtet.
Das war weder ein mentales noch körperliches Problem. Es war einfach schlecht verteidigt. Mit diesen klaren Worten ließ Hamburgs Trainer Dieter Hecking nach Spielende den ganzen Frust raus. Dabei hatte der HSV beim 1:2 in Heidenheim das Spiel lange im Griff. Nach einer torlosen ersten Hälfte traf Poyampalo nur 20 Sekunden nach Wiederanpfiff zum 1:0. Heidenheim kam spät ins Spiel, aber erfolgreich. In der 80. Minute erzwangen die Schwaben das Eigentor von Bayer zum 1:1. Kerschbaumer erzielte in der 95. Minute den Siegtreffer zum 2:1. Damit rutscht der HSV hinter Heidenheim auf Platz 4 und kann nicht mehr aus eigener Kraft den Relegationsplatz 3 erreichen.
Und dieses Ergebnis hat eine weitere Folge. Der VfB Stuttgart steht de facto als zweiter Aufsteiger fest, denn die Stuttgarter festigen ihren zweiten Platz durch einen Kantersieg in Nürnberg, den Martin Raspe für sie beobachtet hat.
Beim VfB Stuttgart darf die Planung für die erste Fußball-Bundesliga beginnen. Mit dem 6:0 beim 1. FC Nürnberg ebneten sich die Stuttgarter selbst den Weg ins Fußball-Oberhaus. 3 Tore in der ersten und 3 Tore in der zweiten Halbzeit, wobei Karasor und González jeweils doppelt trafen. Die zeigten, der VfB war selbstbewusst, der VfB war zielstrebig und der VfB war konsequent in der Chancenverwertung. Von Beginn an ließ die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo den Gegner wie einen Absteiger aussehen. Der VfB war in jeder Beziehung überlegen und nutzte konsequent fast jeden Abwehrfehler des 1. FC Nürnberg. Der VfB zeigte alle Qualitäten, die ein Aufsteiger braucht. Der 1. FC Nürnberg ließ alle Qualitäten vermissen.
Und die Nürnberger damit nur 2 Punkte vor dem Relegationsplatz zur dritten Liga. Den belegt der Karlsruher SC, der nach einer Aufholjagd gegen Zweitligameister Bielefeld noch ein 3:3 erreicht. Detlef Lindner.
Nach 20 Minuten lag der KSC völlig von der Rolle spielend bereits mit 0:3 zurück. Aussichtslos, so schien es. Doch der KSC hat ja Philipp Hofmann. Der Angreifer schaffte noch vor der Pause das 3:1. Die Hoffnung lebte und die Karlsruher übernahmen gegen schwächer werdende Arminen schließlich sogar das Kommando. Philipp Hofmann machte durch 2 Strafstöße sein zweites und auch noch sein 3. Tor zum letztendlich auch verdienten 3:3 Ausgleich. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebt weiter. Die Situation hat sich für den KSC vor dem abschließenden Auswärtsspiel bei Greuther Fürth erheblich verbessert.
Und zwar kann der KSC praktisch nicht mehr direkt absteigen, obwohl der tabellenletzte Dynamo Dresden durch ein 1:0 gegen Sandhausen noch mal kurz hoffen durfte, berichtet Stefan Kersthold.
Dynamo Dresden hat seine Hausaufgabe mit einem 1:0-Erfolg in Sandhausen mit Erfolg gemeistert, ist aber wohl dennoch abgestiegen, weil am Ende die Konkurrenz aus Karlsruhe nicht mitspielte. Dynamo hatte in Sandhausen am Anfang Probleme, in die Partie zu kommen. Mit zunehmender Spielzeit wurde es aber besser, auch nachdem Chris Löwe nach 70 Minuten nach einer Tätlichkeit glatt rot gesehen hatte. Am Ende sorgte dann Marco Hartmann in der Schlussminute für den Auswärtssieg, über den sich nach dem Ausgleichstreffer der Karlsruher aber niemand mehr freuen konnte.
Denn Dresden hat jetzt 3 Punkte und 14 Tore Rückstand auf den KSC. Kaum besser geht es wie in Wiesbaden, die nur 4 Tore besser sind als Dresden und damit nach der 1:3-Niederlage in Darmstadt für die dritte Liga planen können. Dementsprechend war die Stimmung, die Martina Knief wahrgenommen hat.
Früh geführt, gekämpft, alles gegeben, aber am Ende verließen die Wiesbadener mit hängenden Köpfen und leerem Blick den Rasen am Böllenfalltor. Manuel Schäffler brachte den SVWW früh in Führung. Diese hatte auch bis zur Pause Bestand. In der zweiten Halbzeit zeigte sich die Routine und die Stärke der Darmstädter. Serdar Dursun erzielte das 1:1, Soinko Peik und Marcel Heller trafen zum verdienten 3:1-Sieg der Lilien.
Und endgültig gerettet hat sich Aufsteiger Osnabrück durch einen 4:1-Sieg gegen Kiel und auch St. Pauli ist durch ein 1:1 gegen Jan Regensburg sicher in der zweiten Liga dabei. Die zwei weiteren Ergebnisse, Bochum führt 2:2 und Aue gewinnt gegen Hannover 2:1. Und nicht nur auf dem Platz stehen für die Bundesligen gerade wichtige Entscheidungen an, auch neben dem Platz ist das der Fall, denn morgen gibt die Deutsche Fußballliga bekannt, wie viel Geld die Vereine in den kommenden 4 Jahren aus den Fernsehverträgen erwarten dürfen. Und nachdem bei den vergangenen Versteigerungen der Medienrechte immer mehr Geld in die Kassen gekommen ist, wird die Summe vor allem dank Corona wahrscheinlich stagnieren oder sogar sinken. Der Geschäftsführer von der Werbeagentur Jung von Matt Sports, Robert Zitzmann, plädiert daher angesichts der Krise dafür, dass die Sportindustrie zurückkehrt zu humanistischeren Werten. Ich habe ihn vor der Sendung genau gefragt, was das heißt.
Ja, um es auf die Bundesliga zu übertragen, ich glaube, wenn wir mit Selbstbewusstsein uns die Liga als Medienprodukt dann auch oder auch als Plattform auch vorstellen und sie darüber betrachten, ist die Bundesliga eben, wie gesagt, viel mehr als eine jährliche Tabelle, sondern sie ist ein Kulturhaus. Es geht generell um die Qualität des sportlichen Wettbewerbs, des sportlichen Produkts, das ist ganz klar. Es geht darum, dass unsere Teams internationalen Wettbewerben positiv punkten. Es geht darum, dass wir tolle Spieler in die Liga locken und hier ausbilden. Es geht darum, dass wir die Stadien in Nicht-Corona-Zeiten ausverkauft bekommen, dass die bunt sind und dass wir eben eine einmalige Fankultur prägen. Und ich glaube, genau dorthin und aus dieser Perspektive, dass der Sport ein gesellschaftliches Abbild ist und eine sehr, sehr hohe gesellschaftliche Rolle hat, hat die Bundesliga ja auch viele, viele Diskussionen über sich ergehen lassen müssen oder dann auch geführt und jetzt auch geprägt und natürlich international jetzt im besten Sinne ein Made in Germany Weckruf geschaffen und war dann das deutsche Exportgut Nummer 1 dieses Jahr.
Ja. Aber trotzdem, um da mal einzuhaken, ja. Sie haben gerade eben gesagt, der Restart war ein erfolgreiches Produkt oder das Produkt, was irgendwie für Made in Germany steht. Aber trotzdem, meine Wahrnehmung ist, immer mehr Fans, vor allem auch alteingesessene Fans, distanzieren sich emotional von ihrem Verein. Wie können Vereine denn das verhindern oder ist das eine Entwicklung, die sich nicht mehr zurückdrehen lässt?
Nee, also das ist ja auch etwas, das jetzt durch die Corona-Krise erstmal nur offengelegt worden oder vielleicht nochmal beschleunigt worden, hatte vielleicht Corona auch eine Katalysatorfunktion für gewisse Distanzen, die sich schon aufgebaut haben in den letzten Jahren. Ich habe das für mich persönlich auch wahrgenommen, dass so die Diskrepanz zwischen diese gesellschaftliche Vorbildrolle Fußball hin zu den vielleicht mangelnden Glaubwürdigkeiten einzelner Personen oder auch Institutionen, dass das dann schon Abbruch getan hat. Das ist ja wesentlich komplexer und ist ja auch keine Einzelfrage der Bundesliga. Das ist ja auch eine Wahrheit, die sich über den gesamten Sport auch verbreitet. Denn an den Celebrities, an den Topstars des Sports, an denen reiben wir uns auch und die beobachten wir ja permanent. Und ich glaube, die Vereine haben jetzt durch Corona erstmal bewiesen, dass sie sehr, sehr verantwortungsbewusst mit der Situation umgegangen sind. Und ich glaube auch jetzt in den letzten Wochen wieder viel Vertrauen auch zurückgewonnen. Und die großen Fanfragen oder die großen Fragen, wie sehr man das Produkt Bundesliga nicht überreizen darf, um dem Fan eine Mitgestaltungsrolle zu geben, die er zweifelsfrei verdient hat und dass der Fan mitsprechen kann bei der Weiterentwicklung und vielleicht Rejustierung des Fußballs. Ich glaube, diese Aufgabe liegt jetzt eben vor der Bundesliga, den Fan in die dann vielleicht auch anstehenden Taskforces eng mit einzubeziehen und ihn zu hören und seine kulturstiftende Kraft auch komplett für den Fußball zu gewinnen, weil das macht ja unsere Liga auch dann, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, im internationalen Kontext, so brutal stark, dass wir eine so fankulturstarke Liga sind.
Das heißt, Sie plädieren auch dafür, rein aus vermarktungstechnischen Gründen die Fans wieder an den Tisch zu holen. Also das ist dann auch ein monetäres Argument, weil, wie gesagt, nochmal mein Eindruck oder auch der Eindruck von den vielen Ultraszenen zum Beispiel, wenn ich deren Stellungnahmen lese, dann klingt da tatsächlich immer mehr Ablehnung und Distanz raus und auch der Wunsch, naja, wir würden gerne gehört werden und wir würden gerne diese Fankultur erhalten, aber das wird von Seiten der Vereine und von Seiten der DFL nicht erwünscht.
Ja, also ich bin immer kein Freund davon, das zu pauschalisieren und schwarz-weiß zu sehen. Ich glaube, dass es schon viele Vereine gibt, die auch zu ihren Fans eine sehr, sehr gute und enge Kultur pflegen und da sehr, sehr viel im Dialog sind und sich sehr bemühen. Ich glaube, die Grundsatzfrage, die wir stellen müssen, ist, wenn wir mal nicht nur über die Beziehung der Fans zu ihren Vereinen sprechen, sondern über den Fußball übergeordnet und vielleicht auch der Beziehung des Fußballs zur gesamten Bevölkerung, da müssen wir große Fragen stellen. Also was ist das wirkliche Ziel, was Fußball gesellschaftlich erreichen will? Haben wir wirklich ein Nachhaltigkeitsziel in Form von einer wirtschaftlichen Nachhaltigkeit, nicht nur der ökologischen? Welche kulturellen Ziele haben wir? Wollen wir Vorbild überhaupt sein für andere Ligen im Ausland? Wie demokratisch müssen Entscheidungsstrukturen in einem Verein ausgebildet sein? Für welche Themen müssen Fans einbezogen werden? Ich denke, dass es schon jetzt sinnvoll ist, diesen Restart dann auch, den es jetzt gab, den auch zu nutzen, um auch wirklich einen Restart für das Thema Fankultur im Kontext von, wie findet der Dialog zwischen Fan und Verein statt. Ich glaube aber, dass es an vielen Stellen schon die Bereitschaft gibt, der Vereine zuzuhören, und nichts anderes könnte ich empfehlen. Das soll ja nicht nur kommerziell bedient oder motiviert sein, sondern die Irrationalität des Fußballs und die Begeisterung für den Fußball, die wir dann ja auch in der gesamten Bevölkerung haben, die geht eben auch von dem Kern, der rund um einen Verein stattfindet, aus. Also wenn das Stadion nicht ausverkauft ist, ist es fürs Medienprodukt schlecht, ist es auch für die nationale Begeisterung ist es schlecht. Und Fankult und der ganze Hype, der um Clubs dann auch entstehen kann, der hat ja eine Ursache, und das sind dann eben die Menschen, die den Verein lieben, die ihn auch prägen, und die sollten einfach nicht nur monetär aus wirtschaftlichen Gründen, sondern auch, finde ich, aus so wirklichen moralischen Sicht einbezogen werden in die großen Fragen des Clubs und des Fußballs.
Haben Sie denn den Eindruck, dass diese Fragen, die Sie jetzt gerade aufgeworfen haben, dass diese Fragen vielleicht durch die Geisterspiele und das, was wir da jetzt im Fernsehen erleben, dass diese Fragen jetzt wirklich nochmal auf die Tagesordnung gerufen werden, oder auch, dass die Wertschätzung für die Fans nochmal gestiegen ist, weil man gemerkt hat, okay, wir brauchen sie?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das Bewusstsein ist da, und das ist ja auch am Ende nicht zuletzt da, weil es jetzt trotz des Restarts sicherlich viele Vereine gibt, die wirtschaftlich in eine Notsituation geraten sind oder auch diese wirtschaftliche Bedrängnis auch direkt vor Augen hatten. Und dann ist ja vielleicht mal da angefangen, die erste Frage, wie schaffen wir es eigentlich, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, das auf der wirtschaftlichen Dimension betrachtet, dahin zu kommen, dass die Vereine unabhängiger werden, dass sie unabhängig bleiben können vor fremdem Geld, vor Investoren, die an einer irgendwie Dividende motiviert sind. Und wie schaffen es auch wir insgesamt den Fußball etwas in seiner Wachstumswucht zu entschleunigen? Also ist es wirtschaftlich gesund, wenn die Transfererlöse so brutal steigen jedes Jahr? Können die Vereine dem mitgehen? Die Renditen der Vereine oder die Gesamtrendite des Fußballs, die geht ja zurück, trotz Umsatzwachstum. Und das ist ja erstmal auch etwas, wo wir genau hingucken müssen. Deswegen denke ich, dass alle angehalten sind und sich auch aufgrund der wirtschaftlichen Situation alle damit beschäftigen müssen, und auch aufgrund der Tatsache, dass wir durch Corona ja auch nur auf Sicht fahren können und nicht wissen, wie schnell geht das wirtschaftliche Klima wieder hoch, wie schnell zieht das wieder an. Aber ich glaube, da kann dann auch für die Liga wieder ein großer Vorteil entspringen, wenn wir eben da auch einen anderen Weg gehen als andere Ligen im internationalen Wettbewerb und da uns auch treu bleiben und versuchen, das über eine eigene, unabhängige wirtschaftliche Kraft, das System gesund zu machen, gesund zu halten. Das wird eine der absoluten Superfragen sein, und ich glaube, dafür sind auch alle Parteien offen, diese zu stellen und zu diskutieren.
Sagt Robert Zitzmann, Geschäftsführer von Jung von Matt Sports, hier im Deutschlandfunk. In der Formel 1 hat es in Sachen Vermarktung heute auch eine wichtige Nachricht gegeben. RTL steigt am Ende der Saison nach fast 30 Jahren aus der Übertragung aus. Der Markt für die Formel 1-Rechte sei zu überhitzt, teilt der Sender mit. Man wolle sich auf den Fußball konzentrieren. Überfüllte Krankenhäuser, Dutzende Menschen, die beatmet werden müssen, und Armeelastwagen, die Särge aus der Stadt bringen. Das waren die Zustände in Bergamo im März während der Hochzeit der Coronavirus-Pandemie. Aber nun hat sich die Lage im gesamten Land so weit beruhigt, dass die Serie A wieder startet, auch in Bergamo. Und das löst unterschiedliche Gefühle aus, wie Tom Mustroff bei einem Besuch in der Stadt erfahren hat.
Das Geräusch der Sirenen ist verschwunden. Menschen sind auf die Straßen und Plätze zurückgekehrt. Bars haben wieder geöffnet. Und auch der Fußball beginnt. Ausgerechnet hier in Bergamo, einem Hotspot der Pandemie, geht heute auch die Serie A wieder los. Mit dem Nachholspiel Atalanta-Bergamo gegen Sassuolo Calcio. Nicht alle sind damit einverstanden. Ultras der Curva Nord wollen das Spiel boykottieren. Schon Ende Mai haben sie Banner mit der Aufschrift »Ihr folgt nur dem Geld«, nicht dem Ball, an der Stadionmauer angebracht. Sie werfen dem Fußball mangelnden Respekt vor den Toten vor. Andere Fans begrüßen aber den Neubeginn der Serie A.
Es ist notwendig, dass es wieder losgeht, auch um etwas Normalität zu erzeugen für die Leute,
sagt Alessandro Pezzotta, Präsident eines Fanclubs der Atalanta. Auch er hat Menschen in der Pandemie verloren. Freunde, die wie er Tifosi waren oder deren Eltern. Besonders getroffen hat ihn der Tod von Rico, eines 87-Jährigen aus seinem Heimatort.
Er hat immer die Messe in Latein gesungen. Er ist damit durch die ganze Provinz gezogen, in einem Chor. Er ist ganz allein gestorben. Für ihn hat niemand gesungen. Nicht einmal seine Verwandten haben ihm einen letzten Gruß geben können.
Der Tote war ja noch gefährlich, war infiziert. Viele Menschen in Bergamo erzählen dies im Rückblick als den traurigsten Moment. Nicht einmal Abschied nehmen zu können von den Toten. Sie haben sie als Infizierte ins Krankenhaus gebracht. Tagelang, manchmal wochenlang hatten sie keine Nachricht, bis dann eine Urne ins Haus geliefert wurde oder der Sarg abgeholt werden musste. Beerdigt wurde in Abwesenheit der Trauergemeinde. Menschenansammlungen waren verboten. In kleinem Rahmen werden in diesen Tagen Trauerzeremonien nachgeholt. Da rückt ein Fußballspiel sehr in den Hintergrund. Andererseits kann der Fußball auch Kraft spenden und Gemeinschaft stiften. Genau das passierte auch im Lockdown, erzählt Alessandro Pezzotta.
Io penso solo a quando abbiamo giocato ritorno a Valencia.
Ich denke nur an das Rückspiel in Valencia. Es gab diesen Sieg, als wir alle zu Hause eingeschlossen waren. Ich erinnere mich an die Facebook-Messages von damals. Es waren 2 Stunden der Freude, der enormen Freude für alle.
Am 10. März, einen Tag nach dem Lockdown, gewinnt die Atalanta 4:3 in Valencia und macht den Einzug ins Viertelfinale der Champions League perfekt. Das Hinspiel vom 19. Februar in Mailand wurde im Nachhinein zum Spiel 0 erklärt, zum Auslöser der Pandemie.
Das war sicher nicht der einzige Grund,
meint Agostino Piccinali, Vizepräsident der Handelskammer Bergamo. Er hat selbst in seiner Firma einen Mitarbeiter, der sich vermutlich bei diesem Spiel infiziert hatte. Er rekonstruiert die Timeline. Das Spiel war am 19. Februar. Am 25. Februar empfahl die Handelskammer, Abstandsmaßnahmen in den Unternehmen einzuführen. 2 Wochen später erst reagierte die Politik.
Am 9. März wurde der Lockdown verhängt. Das Spiel und die folgenden 2 Wochen des freien Umgangs, als soziale Distanz nur in den Unternehmen vorgeschrieben war, draußen aber Bars und Restaurants offen waren, waren Hauptauslöser der Verbreitung.
Während der dramatischen Wochen der Pandemie bleiben viele Tifosi der Atalanta nicht untätig. Einige Fanclubs stellen Masken her und spenden die Einnahmen an Krankenhäuser. Einige beteiligen sich sogar am Aufbau eines provisorischen Krankenhauses auf dem Messegelände in Bergamo. Es hatte 142 Betten, die Hälfte davon Intensiv- und Subintensivbetten. Es entlastete damit die überfüllten Krankenhäuser der Umgebung.
Ja, da waren viele. Etwa 30 Mann von der Curva Nord haben uns geholfen.
Erzählt Christian Persico. Er ist Maler und hat freiwillig dort gearbeitet. Er spielt selbst auch Fußball in einem Amateurverein in der Provinz Bergamo. Und er ist Fan von Inter Mailand. Über die Ultras der Atalanta sagt er:
Mir hat das gefallen, denn in Italien werden die Anhänger von Atalanta gern als in Anführungszeichen Delinquenten gesehen. Und hier haben sie gezeigt, dass sie gute Leute sind, ein Herz haben und zur Stelle sind, wenn Bergamo, wenn Italien sie braucht.
Inzwischen sind alle Covid-19-Patienten aus dem Krankenhaus entlassen, erzählte ein Mitarbeiter am Empfang dem Deutschlandfunk. Abstrichtests und die Nachbetreuung der Genesenen werden weiter durchgeführt. Ein Teil der Anlage ist umgebaut in ein Impfzentrum für Kinder. Das ist die neue Normalität in Bergamo. Alessandro Pezzotta geht sogar wieder seinem alten Nebenjob im Fußball nach. Er ist Steward bei einem Geisterspiel. Als Ordner wird er vor allem aufpassen, dass die Journalisten die Regeln einhalten. Allein fühlen wird er sich dort ohnehin nicht.
Ich denke, wer nicht mehr unter uns ist, schaut uns von oben zu. Vielleicht schauen sie uns zu und denken, es wäre schön, noch bei uns zu sein. Sie sehen uns von der anderen Seite und drehen sich nicht weg. Sie sehen das, was wir auch sehen.
Bergamo trägt seine Toten im Herzen. Und das auch während eines Fußballspiels.
Aus Bergamo berichtet Tom Mustroff. Wo findet die Fußballweltmeisterschaft der Frauen 2023 statt? Diese Frage beantwortet die FIFA am kommenden Donnerstag. Zu den Mitfavoriten gehört Japan. Felix Lill über ein Land, in dem Fußball nicht als Männersache gilt.
Als Natsuki Naha mit dem Fußballspielen begann, war das gar nicht der Rede wert. Ende der 90er Jahre wächst die heute 27-Jährige in Okinawa auf, einer Insel in Südwestjapan. Und die Idee, dass Mädchen gegen Bälle treten, ist schon damals so unspektakulär, dass sie selbst sich kaum an mehr erinnert als das. Es habe ihr Spaß gemacht. Und deshalb spielt die Universitätsangelehrte auch heute noch jede Woche.
Als ich zum ersten Mal Fußball gespielt habe, war ich in der Grundschule. Es war normal, dass man Fußball lernt, ob man jetzt ein Mädchen oder ein Junge ist. Das ist auch keine Besonderheit von Okinawa. In ganz Japan ist das so. Fußball spielt hier jeder. Der Sport hat kein Geschlecht.
Das ist ein wichtiger Grund, warum Japan als Mitfavorit gilt, wenn die FIFA am kommenden Donnerstag entscheidet, wo die nächste Frauenfußball-WM im Jahr 2023 stattfinden wird. Auch Kolumbien und die gemeinsame Bewerbung von Australien und Neuseeland stehen zur Wahl. Die FIFA hat auf einer Skala von 1 bis 5 die Bewerbung von Kolumbien allerdings nur mit 2,8 bewertet. Und damit deutlich schlechter als Japan mit 3,9 und der ozeanischen Bewerbung mit 4,1. Für Australien und Neuseeland spricht, dass viele asiatische und ozeanische Länder die Bewerbung unterstützen wollen. Ein Argument für Japan ist die hohe Beliebtheit des Spiels. Frauensport generell gilt im Land als wichtig. Und der Frauenfußball konnte schon vor Jahrzehnten florieren, als Männer noch eher Baseball oder Sumo betrieben. Heute begegnet man dem Frauenfußball abends in der Kneipe, wenn auf Bildschirm ein Länderspiel live übertragen wird. Oder an Plakaten in Supermärkten, die mit der Frauenfußballnationalmannschaft werben. Nadeshko Japan nennt sich die Truppe, wobei das Wort Nadeshko auf das traditionelle Ideal der Frau anspielt. Anmutig, gut gekleidet, dezent. Und man ist sich einig, dass die Erfolge der Fußballerin dem Begriff Nadeshko einen moderneren Klang verpasst haben. Denn als Japan bei der WM 2011 in Deutschland überraschend den Weltmeistertitel gewinnt, staunt das Publikum nicht nur über einen ruhigen und technisch versierten Stil, sondern auch über kämpferische Härte.
Ich bin damals völlig ausgerastet. Daran erinnere ich mich noch genau. Ich war gerade nach Hiroshima zum Studieren gegangen und habe da auch an der Uni Fußball gespielt, oft zusammen mit Jungs. Und danach habe ich auch gemerkt, wie immer mehr Mädchen mit dem Fußball anfingen. Dass Japans erste und bis heute einzige Fußballweltmeister weiblich sind, hat dem Ansehen auf jeden Fall nochmal geholfen. Im Fernsehen läuft trotzdem noch häufiger Männerfußball, aber immerhin.
Natsuki Ganaha hat insofern recht. Was Medienaufmerksamkeit und Sponsoring-Einnahmen angeht, dominieren weiterhin die Männer. Aber das sieht anders aus, wenn man auf die Geschlechter der Zuschauer achtet. Das weiß Christian Tagsold, Japanologe und Insider des japanischen Fußballs.
Mein Fußball ist ja in Japan schon von der Fanbasis sehr erheblich weiblicher als bei uns. Also die alten Herren und Salarymen, die Angestellten, die sitzen ja eher beim Baseball und hängen da irgendwie 3 Stunden ab, was auch ganz gut passt, weil da kann man Alkohol trinken und weil das Tempo vom Spiel nicht ganz so hoch ist, nebenher auch noch Geschäftsbeziehungen anbahnen. Und die jungen Frauen wurden gezielt geködert von der Profiliga, der J-League, weil sie auch als konsumfreudig galten und man dadurch hoffte, sehr viel Merchandise auch absetzen zu können. Und deswegen ist das Fanpublikum beim Fußball auch bei den Männern sehr weiblich. Und deswegen ist es aber eben auch normal, sich als Frau für Fußball zu begeistern.
Christian Tagsold ist heute Japanologieprofessor an der Universität Düsseldorf. Vorher aber hat er als Mitarbeiter die japanische Nationalmannschaft bei internationalen Turnieren betreut. Dabei erinnert er sich, dass Japan schon vor dem Weltmeistertitel als internationales Vorbild für den Sport galt. Während der WM 2011 in Deutschland ist ihm dies besonders aufgefallen.
Da kam zum Beispiel die FIFA gezielt auf Japan zu, mit dem Ansinnen, die Japanerinnen oder die JFA möge als Beispiel fungieren, wie man Frauenfußball organisiert. Also die haben da so Workshops veranstalten wollen, um Verbände mehr auf Frauenfußball zu bringen. Und da war Japan ganz klar Best Practice. Den ganzen Trainingsbetrieb fanden sie gut, aber auch, die FIFA interessiert immer Vermarktung. Und die FIFA hatte den Eindruck, dass Japan ganz gut vermarktet ist. Also über die Liga, die sie hatten und auch die Nationalmannschaft im Prinzip vermarktet haben. Da war die FIFA sehr überzeugt von. Also mit anderen Worten hat Japan schon einen sehr, sehr guten Ruf in der FIFA, was Frauenfußball angeht. Und das könnte schon auch helfen bei so einer Bewerbung.
Von dieser guten Vermarktung sieht man aktuell eher weniger. Die Sportberichterstattung dreht sich eher um die Verschiebung der Olympischen Spiele und den anstehenden Restart des Vereinssports, insbesondere im Baseball und im Fußball der Männer. Aber auch über die Einführung der ersten vollprofessionellen Frauenfußballliga ab nächstem Jahr wird gesprochen. Die japanische Bewerbung um das Austragungsrecht der Frauen-WM ist zuletzt eher eine Randnotiz gewesen. Die Aufmerksamkeit für eine Frauen-WM in Japan würde aber wohl deutlich zunehmen, sobald die Olympischen Spiele vorbei sind. Oder aber, und dann wohl umso mehr, wenn Olympia doch ganz abgesagt werden würde. Dann nämlich könnte die Fußball-WM der Frauen gebrochene Sportherzen zum Lachen bringen. So wäre es jedenfalls für Natsuki Ganaha.
Wenn die WM nach Japan kommt und alle Spielerinnen aus den verschiedenen Teams sich zusammentun, um im Land für das Land zu kämpfen, für den Sport, wäre das krass. Das würde alles noch beliebter machen. Vielleicht so beliebt wie den Männerfußball.
Ein Bericht von Felix Lill war das. Bundesligaspieler, die sich beim Torjubel hinknien. Marcus Rashford, der sich erfolgreich dafür einsetzt, dass 1,3 Millionen Kinder kostenloses Essen bekommen. Oder ein schwarzer NASCAR-Fahrer, der fordert, dass die Flagge der Konföderierten bei den Rennen nicht mehr erlaubt ist und damit Erfolg hat. Das sind nur drei Beispiele aus den vergangenen Wochen, die zeigen, Sportlerinnen und Sportler haben eine politische Meinung und stehen zu ihr. Und das, obwohl zum Beispiel das IOC oder auch die FIFA eigentlich politischen Protest aus den Stadien draußen halten wollen. Wie sich dieses Spannungsverhältnis auflösen lassen könnte, darüber habe ich mit dem Sportwissenschaftler Ben Bendrich gesprochen, der gerade ein Buch zum Thema Athletenrechte schreibt. Und ihn habe ich zunächst gefragt, ob es jemals so eine breite Bewegung von Sportlerinnen und Sportlern gegeben hat, die so laut ihre Meinung sagen.
Das ist schwer zu sagen, aber ich glaube nicht. Ganz ehrlich bin ich auch positiv überrascht von dem breiten Bild an Athleten, die sich jetzt wirklich auch deutlich äußern. Das ist sehr positiv zu beurteilen, meiner Meinung nach. Und man sieht ja auch, dass es in den unterschiedlichen Sportarten so ist. Also vom Fechter bis zum Basketballer über Fußballer. Alle äußern sich natürlich auch aufgrund des Todes von George Floyd. Aber ich glaube, die Sportler bekommen zunehmend Mut, sich auch politisch zu äußern. Und das sehe ich sehr positiv.
Woher kommt diese Politisierung?
Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass es natürlich durch das Alltagsgeschehen natürlich die Sportler ja auch aufmerksam werden über die sozialen Medien, was in der Außenwelt los ist. Und viele sind natürlich auch persönlich betroffen, gerade natürlich die schwarzen Sportler, denke ich, wollen sich auch äußern zu der Thematik. Und andere Sportler solidarisieren sich immer mehr, was ich als sehr positiv ansehe.
Trotzdem sind Proteste eigentlich noch verboten, zumindest wenn wir über die Wettbewerbe sprechen, zum Beispiel bei Olympia, aber auch die FIFA hat Passagen in ihren Kodexes, die politische Demonstrationen verbieten. Ist das noch haltbar?
Meiner Meinung nach nicht. Es war ja immer das Ziel, auch zum Beispiel von der Regel 50 des IOCs, die Trennung von Sport und Politik. Ich weiß nicht, ob es überhaupt jemals eine Zeit gab, wo man dies trennen konnte. Ich glaube, es geht eher aktuell dann um rein wirtschaftliche Interessen. Ja? Also polarisierende Meinungen können der Marke Olympische Spiele und natürlich auch den exklusiven Sponsoren theoretisch schaden. Nicht alle Zuschauer werden mit dem Protest übereinstimmen und so kann natürlich auch Kritik aufkommen und davor haben IOC und Sponsoren wahrscheinlich auch ein wenig Angst.
Aber es ist ja nicht nur das Wirtschaftliche, was damit reinspielen könnte. Es ist ja tatsächlich auch eine Stärke der olympischen Bewegung, so wie sie ursprünglich gedacht ist, dass auch Länder wie zum Beispiel Iran oder sogar Nordkorea mit dabei sind, weil es eben ein politisch neutraler Ort ist. Riskiert man damit nicht, wenn man das jetzt öffnen würde für Proteste, dass wir wieder in die 80er Jahre zurückfallen mit gegenseitigen Boykotts?
Das ist ja die Frage, wie man das Ganze öffnet. Ich finde es schon wichtig, dass da die Würde des Menschen eine wichtige Rolle spielen sollte und natürlich auch die Werte des Olympismus, also natürlich Exzellenz, Respekt gegenüber dem Gegner, Freundschaft, Fair Play. Das müssen Aspekte sein, die weiterhin geschützt werden müssen. Das ist ganz wichtig, ja. Nur wenn das gelingt und dieser Protest auch mit einem gewissen Respekt abläuft, dann denke ich, ist es auch möglich. Zurzeit ist es ja eher so, dass durch die Regel 50, meiner Meinung nach, legt es die Verlogenheit des IOC offen. Die Sportler, ja, wird das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung verwehrt. So wird den Sportlern in ihren Heimatländern, zum Beispiel hier in Deutschland, dieses Grundrecht zugesprochen, der freien Meinungsäußerung. Doch während des größten Wettkampfs, diesmal ja in Funktion eines Athleten, wird ihnen dieses Recht durch den mächtigen Dachverband IOC abgesprochen. Deshalb kann dem IOC eine Demokratieverdrossenheit vorgeworfen werden. Es wird deutlich, dass das IOC nicht gegen Politik an sich ist, sondern lediglich gegen eine bestimmte Art von Politik, meiner Meinung nach.
Jetzt hat IOC-Präsident Thomas Bach hier angekündigt, dass die IOC-Athletenkommission Vorschläge erarbeiten soll, wie Protest von Athletinnen und Athleten im Rahmen von Olympischen Spielen aussehen kann. Wie könnte das denn ganz konkret gesprochen aussehen? Was könnte erlaubt sein und wo würden Sie dann vielleicht auch die Grenze ziehen und sagen, okay, das ist dann vielleicht too much?
Ja, die Meinung von Athleten sind ja zunächst erstmal genauso Meinungen wie jedes anderen Bürgers. Also es sind Tatsachen, Behauptungen oder Werteurteile. Die Grenze befindet sich dort, wo Grundrechte und andere Personen verletzt werden oder zum Hass aufgerufen wird. In diesem Moment hat das IOC ein Recht zu handeln. Über der Meinungsfreiheit steht die Würde des Menschen, des Einzelnen. Damit hat auch die Meinungsfreiheit Grenzen. Auch für Athleten ist dieser Bereich nicht grenzenlos. Es sollte nicht die Aufgabe sein, des IOCs Meinungen zu unterbinden. Doch viel wichtiger ist es, ein Mindestmaß an Zivilität zu garantieren. Proteste wie Tommy Smith und John Carlis 1968 haben gezeigt, dass diese Meinungsäußerungen Auslöser für wichtige Debatten in der Gesellschaft sein können.
Das waren die zwei schwarzen Sportler, die sich auf dem Podest mit der Black Power Bewegung, mit der schwarzen Faust nach oben gereckt, hingestellt haben.
Genau, ja.
Aber das ist ja jetzt eine relativ weite Definition, die Sie da ziehen. Das würde ja zum Beispiel, wenn wir auch das jetzt mal auf Deutschland nochmal zurückbeziehen oder genereller, würde das ja dann auch bedeuten, dass wenn manche Sportlerinnen und Sportler einer Partei zum Beispiel zugeneigt sind, dass die dann vielleicht auch Werbung für eine Partei machen könnten. Das ist ja auch Meinungsfreiheit und in Demokratien erwünscht.
Ja, ich bin der Meinung, dass sich Athleten ihrer Verantwortung auch bewusst sind. Das heißt, wenn Sie ein Werteurteil oder ein Statement in der Öffentlichkeit abgeben, dann wissen Sie, dass das auch Konsequenzen haben kann. Nicht jede Meinungsäußerung wird gefeiert oder gelobt. Es kann auch zu Gegenreaktionen kommen. Es kann auch bedeuten, dass man scharf kritisiert wird. Diese Meinungsfreiheit schützt den Athleten nicht vor Widerspruch. Und das ist auch richtig so. Deswegen, jeder Athlet wird sich genau überlegen, ob er wirklich protestieren möchte. Es ist eine nicht einfache Entscheidung und sie muss wohl überlegt sein. Und so sollte es sein, meiner Meinung nach. Denn die Athleten sollten ja mündlich selber entscheiden können, was sie sagen möchten. Solange es eben im Bereich Toleranz, Fair Play und den Werten des Olympismus sich befindet.
Glauben Sie denn, dass am Ende des Prozesses, den IOC-Präsident Thomas Bach jetzt da wieder angefangen hat mit der IOC-Athletenkommission, glauben Sie, dass diese Lösung, die Sie da gerade skizziert haben, am Ende dort stehen wird?
Nein, das glaube ich ehrlicherweise nicht. Ich glaube, dass die IOC-Athletenkommission sehr nah am IOC und am IOC-Präsidenten dran ist. Teile der Athletenkommission sind ja auch nicht gewählt von den Athleten, sondern von dem IOC-Präsidenten ausgewählt worden. Das heißt, da gibt es eine gewisse Nähe zwischen der IOC-Athletenkommission und dem Präsidenten. Und wir wissen ja aus der Vergangenheit, es gab ja bereits im Februar ein Statement der IOC-Athletenkommission zur Regel 50, wo nochmal die Bedeutung bestärkt wurde, dass sich dort wahrscheinlich nicht viel ändern wird. Es wird wahrscheinlich Kompromisse in Bezug auf das Thema Rassismus geben, aber weiter wird es vermutlich nicht gehen, glaube ich.
Was müsste sich ändern in den Strukturen, damit es weitergehen würde? Oder
ich glaube, dass ja die Beteiligung der Athletenkommission weltweit müsste deutlich größer sein. Das heißt, es gibt ja auch eine Trennung zwischen der IOC-Athletenkommission und den Athletenkommissionen weltweit. Also die Athletenkommissionen weltweit haben nicht viel Einfluss auf die IOC-Athletenkommission und das sehe ich als sehr problematisch an. Zum Teil ist die Kommunikation auch sehr sporadisch und die einzelnen Athletenkommissionen der Nationen haben wenig Einfluss auf die Entscheidung. Und das finde ich bedauernswert.
Meint der Sportwissenschaftler Ben Brendrich zu den Athletenprotesten. Ludwigsburg gegen Ulm, so lautet das Duell im ersten Halbfinale des Finalsturnier der Basketball-Bundesliga. Und im Hinspiel trennen sich die Teams unentschieden, 71-71. Und nach dem Schlusspfiff habe ich Reporter Edgar Engres gefragt, ob das Spiel so ausgeglichen verlaufen ist, wie das Ergebnis aussagt.
Ja, im Prinzip schon. Es gab zweimal eine Situation, wo sich ein Team ein bisschen absetzen konnte. Im ersten Viertel war es Ludwigsburg, lag mal mit 10 vorne bei 17-7. Und 6 Minuten vor dem Ende plötzlich die Ulmer mit 66-57 vorne. Das sah es nach dem Ulmer Sieg aus. Aber Ludwigsburg ist bekannt, nie aufzugeben, bis zur letzten Sekunde durchzuziehen. Ja, und am Ende gibt es ein 71-71, übrigens letztmals 1975 in einem Playoff-Spiel. Also eine ewige Zeit her.
In der Tat. Im Vorfeld wurde ja auch viel über die hohe Belastung gesprochen, dass es viele Spiele gibt und wenig Pausen dazwischen. Hat man davon heute am Ende dieses Turniers dann davon auch was gemerkt?
Ja, das merkt man schon, vor allem bei den freien Würfen. Da fehlt vielleicht mal schon die letzte Konzentration, auch die Kraft bei Leistungsträgern, die bisher stark waren. Viele der Trainer sagen jedes Mal auf den Pressekonferenzen, Das Wichtigste ist Regeneration, die kleinen Wehwehchen wieder aus dem Körper rausbringen und dann einigermaßen wieder frisch reinzugehen. Aber wenn man momentan im Zwei-Tages-Rhythmus spielen muss, wie jetzt im Halbfinale, ist das schon eminent schwer. Also beide Mannschaften sofort raus hier aus der Halle, wohl rein in die Eistonne und zur Massagebank, um sich wieder fit zu machen.
Um dann auch zu gucken, wer da vielleicht im Finale warten könnte. Da treffen Oldenburg und Alba Berlin morgen aufeinander. Wer ist dort denn der Favorit?
Ja, morgen Abend, da hat man natürlich Zeit in der Hotellobby. Ja, wer ist Favorit? Normalerweise Alba Berlin. Das ist eine Mannschaft mit einem sehr tiefen, einem sehr strukturierten Kader mit einigen 3-4 Top-Leistungsträgern. Aber Oldenburg ist auch so eine Mannschaft, die kann sich reinbeißen in einem solchen Finalturnier, hat natürlich mit Rashid Mahal-Basic einen überragenden Center, 2,10 Meter groß, 120 Kilo schwer, der Österreicher, also ein Leistungsträger. Und wenn der nicht zu fassen sein wird von den Berlinern, könnte es auch eng werden. Aber in der Regel und normalerweise, im Pokal hat man es schon gesehen, im Finale ist Berlin ein Tickchen besser.
Edgar Endres aus München, aus einer Halle, in der weiterhin strenge Hygienevorschriften gelten. Die werden auch bei den US Open auf die Spielerinnen und Spieler zukommen. Das Tennisturnier soll Ende August starten, mit Quarantäne, aber ohne Publikum und ohne Qualifikation. Und gerade das sorgt bei Spielerinnen und Spielern auf den hinteren Weltranglistenrängen für Kritik. Denn für die ist die Quali sportlich und finanziell sehr wichtig. Das weiß auch Dominik Köpfer, der sich als Qualifikant im vergangenen Jahr bis ins Achtelfinale vorgespielt hatte. Ich habe mit ihm über die aktuelle Diskussion gesprochen und gefragt, ob er unter diesen Umständen teilnehmen wird.
Ja, ich habe auf jeden Fall fest vor, mich jetzt darauf vorzubereiten, auf die kommenden Turniere eben mit dem Washington, Cincinnati und US Open. Wie geplant von der USTA und von den US Open und der ITF. Deswegen, ja, ich denke, freut sich jeder drauf, dass es jetzt wieder losgeht, auch wenn es vielleicht auf jeden Fall eine Umstellung sein wird. Aber ich denke, gerade in den schwierigen Zeiten jetzt haben es andere Ligen und andere Sportarten auch geschafft, Konzepte zu entwickeln. Von dem her, denke ich, habe ich da volles Vertrauen in die USTA und in die US Open, dass sie eine sichere Veranstaltung organisieren werden. Von dem her mache ich mir da jetzt keine so großen Gedanken. Es ist natürlich auch noch 2,5 Monate weg, da kann auch viel passieren. Natürlich in beide Richtungen, von dem her wird man sehen, wie es dann wirklich aussehen wird, wenn es dann soweit ist.
Das heißt, Sie hätten dann aber auch kein Problem, dann während der Zeit in Quarantäne dann zu bleiben, also im Hotel zu bleiben und dann nur zu den Spielen rauszugehen?
Na gut, so ähnlich lebe ich jetzt schon die letzten 4 Monate, mache nicht viel mit anderen Leuten, habe eigentlich schon meine eigene Bubble kreiert, nur mit Tennistrainer und Krafttrainer eben. Von dem her, ich denke, wenn es dann wirklich so weit ist, 3 bis 4 Wochen im Hotel zu sein und auf die Anlage, da gibt es schlimmere Dinge. Und ich denke, gerade jetzt in den Zeiten sind andere Leute, denke ich, schlimmer dran. Wir können immerhin noch Tennis spielen. Von dem her, denke ich, ist es da nicht wirklich angebracht, sich zu beschweren, wenn man 3 Wochen sich eben ja in Quarantäne geben muss und eben von Hotel zur Anlage gehen muss. Da gibt es schlimmere Sachen.
Es hat ja eine Videokonferenz gegeben von Seiten der ATP, an der 400 Spieler teilgenommen haben. Wie war denn da die Stimmung und wie ist dieser Call verlaufen?
Ja, anfangs wurde von der ATP ein paar Informationen rausgegeben. Da war die Kommunikation über die letzten Monate, würde ich sagen, nicht so optimal, wie sich viele Spieler es sich erhofft haben. Wir haben selber viel über Twitter rausgefunden, selten über die ATP. Von dem her war es schon ganz informativ. Und dann kam eben die USTA mit in den Zoom-Call, hat ihre Konzepte, ihre Pläne über die US Open preisgegeben. Und ja, am Schluss wurden dann noch Fragen gefragt. Andere Spieler haben sich zu Wort gemeldet, von dem her war es ein relatives Durcheinander. Ich denke, es hat niemand so wirklich erwartet, niemand so wirklich gewusst, wie das sein wird mit 400 Leuten eben in einem Zoom-Call. Ist natürlich schwer, gibt es viele verschiedene Meinungen und deshalb, ja, würde ich, wenn ich es zusammenfassen würde, war es eher ein Durcheinander, als dass es wirklich irgendjemandem geholfen hat.
Es hat ja nach dieser Konferenz und auch nach der Entscheidung auch viel Kritik an der Entscheidung gegeben, unter anderem daran, dass eben keine Qualifikation stattfindet und der Kernkritikpunkt war, die guten Spieler, die können spielen und die können um Weltranglistenpunkte kämpfen und die Spieler, die es eigentlich finanziell auch nötig hätten, die können an dem Turnier dann nicht teilnehmen. Gibt es da eine Spaltung zwischen den Top-Spielern und den Spielern auf den hinteren Weltranglistenrängen?
Ja, auf jeden Fall. Jetzt gerade beim Zoom-Call, wo die ganzen Top-Spieler auch mit dabei waren, wenn sich da Leute drüber beschwert, dass sie nur mit einer Begleitperson kommen können. Ja, das ist schon auch verständlich auf einer Seite, aber dann sieht man die anderen Spieler, die um die 100, um die 200, um die 300 stehen, die können sich eben nicht leisten, mit Koch, Physio, Coach und ganzer Familie zu reisen. Von dem her, jetzt gerade unter den Bedingungen, die die USTA vorgeschlagen hat, dass man nur eine bzw. jetzt mittlerweile zwei Personen mitbringen kann zum Turnier, das sorgt auch ein bisschen für Chancengleichheit da im Tennis dann eben schon. Der Unterschied zwischen ganz oben, also zwischen Top 10 und dann die ganze Ranking-Region danach schon gewaltig ist von dem her. Solange die Bedingungen gleich sind für jeden, darf man sich eigentlich auch nicht über die Chancengleichheit beschweren, selbst als Topspieler.
Einer der Topspieler, die bei dem Call nicht dabei waren, das war Novak Djokovic, obwohl der Präsident des ATP-Spielerrats ist. Ist das die Art und Weise der Vertretung, die Sie sich von einem Repräsentanten der Spieler wünschen?
Ja, das war natürlich nicht ganz ideal, aber ich denke, es ist deine Entscheidung, was er mit seiner Zeit macht. In dem Zoom-Call wurden keine Entscheidungen getroffen. War natürlich nicht ganz optimal, da es dann auch raus an die Presse kam. Von dem her, ja, es ist nicht gut gelaufen. Sieht natürlich schlecht aus, aber ja, ich denke, er setzt sich genug ein für die Spieler, im Vergleich zu vielen anderen Top-Spielern, auch für Leute, die eben nicht in den Top 100 oder nicht in den Top 50 stehen.
Glauben Sie, dass aus dieser ganzen Debatte in den vergangenen Wochen da noch was Größeres erwächst, dass vielleicht längerfristige oder größere Reformen angestoßen werden, um vielleicht die Ungleichheit zwischen den Top-Spielern und den Spielern auf den hinteren Plätzen ein bisschen auszugleichen?
Ja, das wäre natürlich sehr wichtig auch für den Tennissport. Mittlerweile können so um die 150 Leute können vom Tennis leben und die anderen haben schon Probleme, wissen nicht, wie sie in der nächsten Woche zum Turnier kommen, weil eben Tennis relativ viele Ausgaben mit sich bringt. Du musst Trainer bezahlen, das ganze Reisen, Hotels, Essen, unterwegs sein die ganze Zeit. Ist natürlich nicht so ganz einfach und die Preisgelder bei den unteren Levels sind natürlich relativ bescheiden im Vergleich zu denen, die dann auch bei den Grand Slams teilnehmen können im Hauptfeld. Von dem her, ja, wäre das auf jeden Fall wichtig, dass da ein bisschen mehr Gleichheit herrscht und dass die Preisgelder ein bisschen besser verteilt werden.
Haben Sie Hoffnung, dass das klappt?
Ja, das ist eine schwere Frage. Da gibt es auch nicht die perfekte Lösung. Ich denke, da gibt es auf jeden Fall eine Lösung, beziehungsweise, dass man in die richtige Richtung geht. Das war jetzt mittlerweile bei den Challenger, bei den unteren Levels, da ist natürlich schwierig, Geld zu verdienen, beziehungsweise eben auch überhaupt genug Geld zu gewinnen, um die ganzen Ausgaben zu decken. Von dem her, ja, da ist auf jeden Fall noch sehr viel Spielraum nach oben. Ich denke, dass es einer der nächsten Schritte sein muss von der ATP, um dann eben auch mehr Tennisspielern eben die Chance geben, davon zu leben. Ob es dann wirklich klappt, ich denke, ist in anderen Sportarten nicht mehr der Fall. Da kann eben jeder von leben, wenn er professionell Baseball spielt, dann kann er davon sehr gut leben. Das ist im Tennis nicht so der Fall. Deshalb denke ich, muss der Tennissport sich da auch ein bisschen an andere Sportarten anpassen und schauen, wie die es gemacht haben und auf die Reihe gekriegt haben. Von dem her habe ich auf jeden Fall Hoffnung, aber es wird auf jeden Fall seine Zeit nehmen.
Sagt Tennisprofi Dominik Köpfer über die Zukunft im Tennissport. Castlebar Contraband, so hieß ein Pferd, auf dessen Rücken man ohne Probleme 100 Kilometer im Wettkampf reiten konnte. Bis sich Contraband vor 4 Jahren bei einem Wettkampf das Bein bricht und eingeschläfert wird. Sein damaliger Reiter, ein Scheich aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, ist jetzt für 20 Jahre gesperrt worden. Eine historische Entscheidung, deren Einfluss trotzdem begrenzt sein könnte, berichtet Darian Leicher.
Es ist der 15. Oktober 2016. In Fontainebleau in Frankreich begeben sich an diesem Tag 86 Reiterinnen und Reiter auf einen Distanzritt über 90 Kilometer. In der dritten und letzten Runde ein Unfall. Das Pferd von Scheich Al-Kasimi mit dem Namen Castlebar Contraband bricht zusammen. Die Diagnose? Ein offener Bruch am rechten Vorderbein. Und dennoch scheint Castlebar kaum Schmerzen zu spüren. Die Folge einer derart schwerwiegenden Verletzung Das Pferd muss eingeschläfert werden. In der Blutprobe, die nach Kasselbars Tod genommen wird, findet sich die Substanz Xylazin, ein verbotenes Medikament, das betäubend und schmerzstillend wirkt, erklärt Henrike Lagershausen, leitende Veterinärin der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, FN.
Es bietet aufgrund seiner Nebenwirkungen ein Missbrauchspotenzial, da es zum Beispiel die Herzfrequenz erniedrigen kann.
Hinzu kommen zahlreiche alte und frische Einstiche in Kasselbars Halswehen, akute Verletzungen am Maul, Druckstellen am Kopf und in der Sattellage. So ist es in dem mehr als 50-seitigen Gerichtsprotokoll der Internationalen Reiterlichen Vereinigung, FEI, dokumentiert. Grausame Tierquälerei. Die Folge? Anfang Juni fällt der internationale Verband ein beispielloses Urteil. FEI-Rechtsdirektor Michael Rentsch ordnet ein.
Dies ist eine Rekordsanktion von 20 Jahren, die höchste, die je von der FEI verhängt wurde.
18 Jahre wegen Misshandlung des Pferdes und 2 wegen Dopings. Dazu gibt's für den Scheich eine vergleichsweise milde Geldstrafe von 37.000 Schweizer Franken. Sönke Lauterbach, Generalsekretär der Deutschen Reiterlichen Vereinigung FN, begrüßt das harte Durchgreifen des FEI-Gerichts.
Das ist ein ganz deutliches Signal für Übeltäter und Menschen, die sich ganz bewusst und wiederholt nicht an Regeln halten.
Doch der Fall Kasselbar bildet nur die Spitze des Eisbergs. Schon seit Jahren gäbe es in den Vereinigten Arabischen Emirate eine Szene, in der sich einfach nicht an die Bestimmungen gehalten wird, meint Lauterbach.
Auch im Rest der Welt gibt es mal jemanden, der sich nicht an Regeln hält, aber nicht mit solch einer, man muss fast sagen, Systematik.
Siegen um jeden Preis? Eigentlich unüblich für diese Disziplin. Beim Distanzreiten muss das Pferd auf unterschiedlichem Gelände bis zu 160 Kilometer zurücklegen und trotzdem gesund ins Ziel gelangen. Sozusagen ein Marathon für Pferde. Dabei kommt es auf eine verantwortungsvolle Beziehung zwischen Ross und Reiter an, erklärt Renan Borowitsch, Präsident des VDD, Verein Deutscher Distanzreiter.
Also erst muss man die Strecke besiegen, bevor man sich darin überlegen kann oder muss, kann ich noch gegen jemand anderen reiten.
Besonders in den Emiraten handeln die Reiter aber oft mit ganz anderen Zielen, behauptet Borowitsch.
Dort spielt man natürlich über einen Sieg auch einen gewissen Stand wieder. Wenn dort Mitglieder, Familien vorne mitreiten, dann ist das natürlich was, womit man sich selber präsentieren kann. Ich denke schon, dass es da vor allen Dingen eher um Prestige geht als um Geld.
Der Sieg über dem Wohl der Tiere? Eine Haltung, die nicht ungestraft bleibt. So suspendierte die FEI die Emirate bereits 2015 für 4 Monate, auch hier wegen Tierquälerei und Betrug. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung lässt derzeit gar keine Distanzreiter mehr in den Emiraten starten. Generalsekretär Lauterbach begründet die Entscheidung.
Wir haben ja viele Jahre lang ganz anders mit den Menschen dort diskutiert und versucht, sagen wir mal im Guten, sie zu überzeugen. Aber das hat einfach nicht so gefruchtet und dann muss man die nächste Stufe der Eskalation eintreten.
Der Sport- und Kulturwissenschaftler Sven Güldenpfennig appelliert hingegen, die Tür zu den Emiraten möglichst weit offen zu lassen, um somit weiterhin Brücken zwischen der westlichen, östlichen und arabischen Welt zu bauen.
Diese Region, die ja in der Allgemeinpolitik eine ausgesprochen krisenreiche ist, dass sie diese Region in der Sportpolitik präsent machen wollen, das halte ich im Prinzip für gut und da sollten wir mit unseren Urteilen etwas vorsichtig sein.
Vom Verband der Emirate gibt es zum Urteil im Fall Kasselbar bislang kein offizielles Statement. Auch Anfragen des Deutschlandfunks blieben unbeantwortet. Fraglich ist, ob das harte Strafmaß das Verhältnis zwischen der FEI und den Emiraten weiter strapaziert. Denn bei der FEI-Generalversammlung im Herbst 2019 verabschiedeten die Delegierten ein neues Regelwerk für das Distanzreiten. Dabei ging es vor allem um den Schutz der Pferde. Die Folge? Die Emirate ziehen sich immer weiter in nationale Wettbewerbe zurück, sagt Renan Borowitsch.
Man hat mit den neuen FEI-Regeln, die für dieses Jahr verabschiedet worden sind, schon gesehen, dass die arabischen oder das Vereinigte Arabische Emirate deutlich weniger internationale Veranstaltungen organisieren oder ausschreiben. Das heißt, die Veranstaltungen mehr national.
Und nationale Wettbewerbe werden nicht von der FEI, sondern vom jeweiligen Verband ausgetragen. Deswegen befürchtet Borowitsch, dass das die Lage für die Pferde weiter verschlimmert.
Es besteht natürlich die Gefahr, dass sie sich mehr von der FEI abkoppeln und dann die FEI keinen Einfluss mehr auf diese Wettbewerbe und auf die Reiter hat.
Für die Pferde sind das keine guten Nachrichten, denn Verletzungen wie die von Kontraband könnten weiterhin vorkommen, ohne dass die FEI eine Handhabe hätte, dies in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu verhindern.
Ein grimmiger Ausblick am Ende des Beitrags von Darian Leicher über die Zustände im Distanzreiten. Alle Beiträge und Interviews können Sie in der DLF-Audiothek auch nochmal nachhören oder auf deutschlandfunk.de/sport nachlesen. Damit endet Sport am Sonntag mit Maximilian Rieger im Namen des gesamten Teams. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.